Den Buddha-Weg zu studieren heißt, sich selbst zu studieren. Sich selbst zu studieren heißt, sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt, eins mit den 10.000 Dingen zu sein. Eins mit den 10.000 Dingen zu sein heißt, Körper und Geist von sich selbst und den anderen fallen zu lassen. Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, vielleicht sollte ich heute sagen, liebe Freunde des Zen-Kreises, denn der Spruch, den ich zum Ausgangspunkt meines Teishos gemacht habe, das ist ja das Motto vom Zen-Kreis, das ist ja der Ausspruch von Dogen, und den haben wir uns ja zu unserem Leitspruch gemacht, ist ja auch in unserem Flyer an prominenter Stelle. Den Buddha-Weg zu studieren, heißt, sich selbst zu studieren. Sich selbst zu studieren, heißt, sich selbst vergessen. Und Sugimoto Goro, ein zu seiner Zeit sehr viel gerühmter Zen-Schüler, er lebte von 1900 bis 1937, ergänzt jetzt, also mit seinen eigenen Worten, das selbst zu vergessen, bedeutet, Körper und Geist aufzugeben. Es bedeutet, über jegliches Aufgeben hinauszugehen. So lange aufzugeben, bis nichts mehr da ist, was aufgegeben werden könnte. Dies bedeutet, den großen Weg zu erreichen, auf dem kein Zweifel möglich ist. Dies ist das große Gesetz des Universums. Das klingt gut und es klingt wie Hakuin Senji im Lobpreis des Zens, wo es dann heißt, und der einzige Weg tut sich auf, geradeaus hin, kein zweiter. Wir könnten das so unterschreiben, was Sugimoto Goro selber geschrieben hat. Er selbst war Offizier der japanischen Armee und fährt dann fort. Und es bezieht sich auf kriegerische Ereignisse. Auf diese Weise, also wenn wir den großen Weg erreichen, auf diese Weise manifestiert sich der große Geist der höchste Rechtschaffenheit und der reinsten und die reinste Reinheit im Menschen. Dies ist die Einheit von Herrscher und Untertanen. Der Ursprung des Glaubens an den Kaiser. Da zuckt man erstmal so zusammen als Zen-Mensch und denkt, da war doch was mit Bodhidharma, unser Stammvater des Zens. Wenn wir uns erinnern an das Koan, viele von euch kennen es wahrscheinlich, der Kaiser Wu von Liang, der chinesische Kaiser, fragte Bodhidharma, was ist das grundlegende Prinzip der heiligen Lehren? Der will es nun wissen. Von einem erfahrenen Zen-Meister. Gut, Zen-Meister, damals gab es ja noch keinen Zen, von einem erfahrenen Patriarchen, sagen wir mal. Und Bodhidharma antwortet, Lehre, nichts Heiliges. Der Kaiser ist ein bisschen verdutzt, ob der nun so, sagen wir mal, etwas nüchternen Antwort und fragt dann, wer ist das überhaupt, wer da vor mir steht? Und Bodhidharma antwortet, weiß ich nicht. Dieses Vorbild von Bodhidharma, das ist eigentlich für, durch die ganze Zen-Geschichte in China ist das eigentlich das Leitbild gewesen. Es gibt ganz viele Koans, wo Würdenträger, Kaiser, Gouverneure und alle werden gleich behandelt, nicht mehr abschätzig als andere, aber auch nicht besser als andere. Alle gelten gleich. Jeder Mensch zählte gleich viel. Sugimoto dagegen lässt sich davon nicht beirren. Und schreibt weiter und bezieht sich dabei auf das Koan Nummer 19. Viele von euch oder einige werden das auch kennen. Das ist ja nun, wenn ich jetzt so sage, Koan Nummer 19, das klingt dann so wie so Bibelfesten, die sagen dann Matthäus 18, 24, wir wissen ja alle Bescheid. Deswegen nochmal kurz, was das Koan Nummer 19 ist. Denn nicht alle, ich habe es auch nicht so parat, dass ich nur bei jedem Koran gleich wüsste, was es ist. Das Koran Nummer 19 ist dieses mit Joshu fragte Nansen, was ist der Weg? Und Nansen antwortet, der gewöhnliche Geist ist der Weg. Der alltägliche Geist ist der Weg. Sugimoto verändert es, wie er das eben ja auch schon verändert hat von Dogen. Sugimoto schreibt, ein alter Meister hat gesagt, also Nansen, der gewöhnliche Geist ist der Weg. Das eigene Leben zu opfern, um die Rebellen zu vernichten, ist der gewöhnliche Geist. Wenn man den Geist nicht müßig gehen lässt, so ist dies wahrhaft die Übung der großen Pflicht. Dies ist es, was Essenz des Glaubens an den Kaiser genannt werden muss. Da muss gesagt werden, dass mit den Rebellen die chinesischen Widerstandskämpfer gemeint sind, die gegen die japanische Invasion gekämpft haben. Und Sugimoto fügt noch weiter hinzu, sich für den Kaiser zu opfern, ist der gewöhnliche Weg. Man mag einwenden, dass Sugimoto kein Zen-Meister war. Allerdings wurde er damals von den anerkannten Zen-Meistern als, und jetzt ein Zitat, leuchtendes Beispiel dafür bewundert, wie ein Mensch im Zen leben kann. Alles ganz schön harter Tobak. Da fragt man sich, was sollen wir uns in Deutschland fast 100 Jahre später mit solchen verdrehten Ansichten beschäftigen? Da muss ich sagen, mir ging es auch so. Oder mir ging es so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich mir vor 18 Jahren das Buch Zen, Nationalismus und Krieg, eine unheilige Allianz in die Hände fiel. Nachdem ich ein paar Seiten gelesen habe ich das Buch weggelegt. Ich dachte, was soll das? Ich bin Zen-Schüler. Ich will meinen Weg zur Erleuchtung gehen. Geradeaus hin, kein zweiter und dritter. Was interessiert mich, was da 1894 oder 1937 in Japan los war? Und ich erinnere mich noch genau an das Gefühl. Das war so, ich will mich nicht verunsichern lassen. Wenn ich das jetzt lese, das klingt irgendwie nicht gut. Zen ist mein Weg. Und wenn da ein paar japanische Zen-Leute früher mal irgendwelchen Quatsch verzapft haben, will ich davon nichts wissen. Das bringt mich nur von meiner Übung ab. Und eben als ich mich hier verbeugt habe und das Gefühl hatte, Buddha steht hinter mir und auch vor mir, so den Schub der Generation, der Patriarchen, ich bin kein Patriarch, aber der ganzen Zen-Generation, die hinter einem stehen, da habe ich gedacht, was machst du heute für ein Teeschu? Das ist Nestbeschmutzung. Das gehört nicht da rein ins Zen. Und dann habe ich gedacht, nein, genau das ist Zen. Aber es war dieses Gefühl, da guck ich lieber nicht so genau hin. Wie damals vor 18 Jahren. Und ich habe mir trotzdem dieses Buch ja vor einiger Zeit vorgenommen. Und ich war erschüttert, als ich das Buch gelesen habe. Und auch noch, hat noch weitere Artikel geschrieben und Bücher geschrieben. Denn als ich das Buch durch hatte, es waren nicht nur ein paar Zen-Leute und es waren nicht nur ein paar Jahre. Es war viel mehr, was damals in Japan schiefgelaufen ist. Der Autor des Buches, Brian Dyson Victoria, und Dyson lässt schon darauf schließen, dass er einen Dharma-Namen hat, also Brian Dyson Victoria, der ist ordinierter Priester der Soto-Zen-Schule. Er war lange Zeit Professor für asiatische Sprachen und Literatur in Melbourne, Australien und dann zuletzt Professor für Japanologie und Direktor des amerikanischen Programms Japan und seine buddhistische Tradition. Er kommt also aus unserem Stall. Und umso mehr ein Nestbeschmutzer. Deswegen gab es auch viele kritische Stimmen zu diesem Buch. Einiges war berechtigt. Aber diese Kritik betrifft nur Einzelheiten und nicht die grundlegenden historischen Erkenntnisse, die Brian Victoria in seinem Buch zusammengefasst hat. Und heute und morgen, das sind zwei Tages, die zusammenhängen, werde ich über dieses Buch berichten. Um das Ganze zu verstehen oder sagen wir den historischen Hintergrund erstmal zu wissen, zwischen der unheiligen Allianz zwischen Zen-Nationalismus und Krieg, da müssen wir uns einmal anschauen, was historisch da gewesen ist. Es ist so gewesen, dass es im 19. Jahrhundert eine sogenannte Meiji-Restauration gegeben hat, die die kaiserliche Macht so langfristig wieder aufgebaut hat, die Feudalherrschaft etwas gestärkt hat. Und im Gefolge dieser Meiji-Restauration in Japan entstand der Eindruck unter den Feudalherren, dem Kaiser und den industriellen Kreisen, denn die Industrie fing an, sich aufzubauen in Japan, entstand der Eindruck, dass Japan bei den Ausbeutung der Kolonien zu kurz gekommen sei. Das ist so ähnlich wie das in Deutschland unter dem Kaiser Wilhelm II. War. Und die Ähnlichkeit mit dem Säbelrassen von Wilhelm II. Und der japanischen Entwicklung zeitgleich, die ist sehr verblüffend. Das japanische Kaiserreich zettelte deshalb verschiedene imperialistische Kriege an, um als Nachzügler in der Weltpolitik quasi noch an Kolonien heranzukommen, zum Ausbeuten. Und zwar haben sie dann den ersten japanisch-chinesischen Krieg geführt, 1894 bis 95. Mit Einverleibung von Taiwan, dann kam der japanisch-russische Krieg 1904 bis 1905. Da ging es darum, dass Japan den Einfluss über die Mandschurei als Einflusszone und Korea gewonnen hat und die Russen vertrieben hat. Und den zweiten japanisch-chinesischen Krieg 1937 bis 1941. Der ging dann über in den Pazifikkrieg oder wie das Japan gesagt hat, den großen ostasiatischen Krieg 1941 bis 1945. Bei diesen ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, dieser Kriegstreiberei, würde man doch erwarten, dass die großen japanischen Zen-Schulen dagegen protestierten. Das Gegenteil war der Fall. Nur von einzelnen Zen-Priestern, die so in der Hierarchie unbedeutend waren, ist bekannt, dass sie ihre Stimme erhoben haben gegen diese Kriegstreiberei. Alle bedeutenden Zen-Meister von größeren Klöstern, Äbte, Sektenführer, hielten dagegen entweder den Mund oder, und das waren gar nicht so wenige, haben massiv diese Kolonialkriege, diese imperialistischen Kriege des japanischen Kaiserreichs unterstützt. Und Brian Victoria belegt das mit einer riesigen Zahl von Beispielen, von denen ich hier nur einige wenige bringen möchte, einige wenige zitieren möchte. Da ist zum Beispiel der Zen-Meister Harada Daion Sogaku, 1870 bis 1961. Vermutlich kennt ihr Harada Daion Sogaku nicht, aber einige von euch werden die Bücher von Robert Aitken kennen, zum Beispiel Ethik des Zens. Robert Aitken ist selber ein Dharma-Nachfolger von Harada Daion Sogaku und ist nach dem Erscheinen des Buches von Brian Victoria, hat er seine Erschütterung, seine Schockierung, seinen Schock geäußert darüber, was dann sein Zen-Meister in den 20er, 30er und 40er Jahren geschrieben hat. Ein anderer Dharma-Nachfolger von Daion Sogaku ist Philipp Kaplow, den kennen auch einige, ist der Autor des Buches Drei Pfeiler des Zens. um deutlich zu machen, dass dieser Daion, Harada Daion Tsukako nicht irgendwie ein Idiot war. Oder möchte ich doch zitieren aus daraus, aus den drei Pfeilern des Zens, wie Philipp Kaplow den beschreibt, seinen Meister. Und er schreibt, Harada Daion Tsukako belegte aufgrund tiefgreifender Einsicht, das meine ich jetzt nicht ironisch, und er hat es auch nicht ironisch gemeint, aufgrund tiefgreifender Einsicht belebte Tsukako wahrscheinlich mehr als irgendein anderer die Lehren Dogen Zenjis neu. Wie alle Meister von hoher geistig-seelischer Entwicklung konnte er Charaktere schärfstens beurteilen. Ebenso schnell, wie er Anmaßung und Heuchelei entdeckte, entlarvte er sie auch. Und dieser Harada Daion Tsukako schrieb unter dem Eindruck der ersten beiden erfolgreichen imperialistischen Kriege Japans 1915, da war er 45 Jahre alt, also ein gesetzter Mann, schrieb er 1915 in einem Artikel, den er nannte, über den Titel Kriegszen. Da schrieb er, wenn wir die Gesamtheit der Phänomene im Universum betrachten, stellen wir fest, dass sie sich alle ausnahmslos im Kriegszustand befinden. In der Natur beispielsweise versuchen die Pflaumensteine, die Welt für Pflaumenbäume zu erobern. Wohingegen die Reiskörner alles daran setzen, die Welt für den Reis zu erobern. Das ist Darwinismus, aber auf eine merkwürdige Art und Weise auf die Menschen angewandt. Denn er schreibt 1934, das japanische Volk ist ein auserwähltes Volk, dessen Mission es ist, die Welt zu beherrschen. Das Schwert, das tötet, ist auch das Schwert, das Leben schenkt. Äußerungen gegen den Krieg sind die dümmlichen Ansichten jener, die nur einen Aspekt der Dinge und nicht das Ganze zu sehen vermögen. Politische Entscheidungen, die auf der Grundlage einer Verfassung getroffen werden, sind voreilig. Deshalb sollte während der nächsten 10 Jahre eine faschistische Politik verfolgt werden. Die heute übliche Erziehung bringt oberflächliche, kosmopolitisch denkende Menschen hervor. Alle Menschen dieses Landes sollten Zen üben. Und 1939 schreibt er in einem Zeitungsartikel mit der Überschrift Der eine Weg von Zen und Krieg. Wenn befohlen wird, zu marschieren, Marsch, Marsch! Wenn befohlen wird zu schießen, Peng, Peng! Dies ist die Manifestation der höchsten Weisheit der Erleuchtung.
Nach fast 6 Monaten Krieg befindet sich der größte Teil Ostchinas in japanischer Hand. Die Kämpfe sind heftig und brutal. Etwa 20.000 japanische Soldaten und über 250.000 Chinesen sind bisher gefallen. Der Soldat Shiro Azuma schreibt in sein Tagebuch:
7.000 Gefangene an einem Ort. Ich dachte, wie können sie sich ohne jeden Versuch von Widerstand gefangen nehmen lassen? Sie sahen aus wie eine Herde Obdachlose mit völlig leerem Gesichtsausdruck. Ich fühlte mich ganz töricht bei dem Gedanken, dass wir mit solch dummen Sklaven auf Leben und Tod gekämpft hatten.
Am 13. Dezember 1937 wird gemeldet, dass die chinesische Stadt Nanking gefallen ist. Kinder im ganzen Land bekommen schulfrei, um zu feiern. Der Journalist Shigaro Kakaishi schreibt:
Ich bin stolz auf unsere japanischen Soldaten. Ich bin überzeugt, dass sie nicht auf abscheuliche Weise gegen Zivilisten vorgehen. Es mag Bilder geben, die unmenschliche Taten von japanischen Soldaten zeigen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie der Wahrheit entsprechen.
Sodana Bukurasu vom 19. Infanterieregiment erzählt eine ganz andere Geschichte aus China.
5000 Gefangene wurden zum Fluss Yangtze gebracht und mit Maschinengewehren erschossen. Mit Bajonetten wurde ihnen der Rest gegeben. Ich verspürte eine teuflische Aufregung, als ich auf die Berge von Körpern kletterte und sie abstach. Es waren Soldaten, Alte, Junge und Kinder darunter. In meinem ganzen Leben habe ich so etwas noch nie empfunden.
Dazu muss man wissen, dass die Japaner während der Besetzung Chinas schwere Kriegsverbrechen begangen haben. Nach der Besetzung Nankings kam es zusätzlich zu diesen 250.000 chinesischen Kriegsopfern noch zu einem Massaker, bei dem 300.000 Chinesen ermordet wurden. Wie ihr seht auf dem Bild, das ist eine Pyramide von Köpfen. Des Weiteren zwangen die Japaner Frauen aus China und Korea als Prostituierte in den Kriegsbordellen zu arbeiten. Diese Frauen wurden dann verniedlichend als Trostfrauen genannt. Außerdem unterhielt Japan eine Einrichtung für die Forschung an biologischen und chemischen Waffen. Diese Einrichtung begann schwere Kriegsverbrechen, weil sie chinesische Kriegsgefangene und Zivilisten für Menschenversuche missbraucht hatte und biologische Waffen einsetzte. Auch Senfgas und Arsen wurde von Japan eingesetzt. Wie den Deutschen während des Nationalsozialismus war es auch den gebildeten Japanern möglich, sich über diese Kriegsverbrechen Japans zu informieren. Wie wir eben von den Journalisten auch gehört haben, er wusste davon, sagt aber, das kann nicht der Wahrheit entsprechen. Trotzdem schreibt Harada Dai und Sogaku 1944, als die militärische Situation Japans aussichtslos wurde, schreibt er in einem Zeitungsartikel: Alle 100 Millionen Untertanen des Kaisers müssen bereit sein, in Ehren zu sterben. Wenn ihr dem Feind gegenübersteht, müsst ihr ihn töten. Ihr müsst das Falsche zerstören und dem Echten Geltung verschaffen. Dies sind die grundlegenden Lehren des Zen. Erschütternd, dass das ein so wichtiger, bedeutender Zen-Meister schreibt. Es klingt wie die Durchhalteparolen der Nazis. Wollt ihr den totalen Krieg? Die Ähnlichkeit ist nicht zufällig. Sowohl auf Seiten der Nazis als auch auf Seiten der Zen-Meister gab es Sympathien. Jetzt eine Frage an euch. Wer hat gesagt, wir haben eben überhaupt das Unglück, eine falsche Religion zu besitzen? Warum haben wir nicht die der Japaner, die das Opfer für das Vaterland als das Höchste ansieht? Weiß es jemand? Adolf Hitler hat es gesagt. Und der Zen-Meister, auch ein bekannter Zen-Meister, Yasutani Hakuun, sagte: Wir müssen uns der Existenz, also der japanische Zen-Meister, Wir müssen uns der Existenz der dämonischen Lehren der Juden bewusst sein. Die behaupten, in der Welt der Phänomene gäbe es Gleichheit und die dadurch die öffentliche Ordnung in der Gesellschaft unserer Nation stören und die Kontrolle der Regierung zunichte machen. Infolgedessen haben sie einen heimtückischen Plan entwickelt, um die ganze Welt unter ihre Kontrolle und Herrschaft zu bringen. Da es im damaligen Japan praktisch keine Juden gab, kann es sich nur um ein Nachschwätzen nationalsozialistischer Propaganda handeln. Und damit er nicht denkt, dass es sich um Ausnahmen handelt, hier weitere Zitate. Arai Sekisen, administrativer Leiter der Soto-Schule und Hauptabt des Sojiji-Klosters, schreibt 1925. Das finde ich interessant, weil das Ganze hat sich ja aufgebaut. Es ist ja nicht so, dass es mit dem Zweiten Weltkrieg die ganze Entwicklung so war. Also 25 schreibt er, der Buddhismus ist nicht absolut gegen Krieg. Frieden ist das natürliche Ideal des Menschen, sein höchstes Ideal. Da auch Japan den Frieden liebt, handelt es sich, wenn unser Land in den Krieg zieht, stets um einen Krieg für den Frieden. Wenn wir unsere Pflicht unserem Land gegenüber vergessen, wird, so sehr uns auch die Liebe zur Menschheit am Herzen liegen mag, kein wahrer Frieden eintreten. Und der Soto-Zen-Meister Hata Esho, der Hauptabt von Aihaiji. Aihaiji ist das mächtigste Kloster der Soto-Schule, das ist das, in dem Dogen gelehrt hat. Also der Hauptabt des Aihaijis, der schreibt 1938, Buddha Shakyamuni nahm während seiner religiösen Übung in einem früheren Leben an einem gerechten Krieg teil. Aufgrund des Verdienstes, das er dadurch erwarb, wurde es ihm möglich, in dieser Welt als ein Buddha zu erscheinen. Dies rechtfertigt die Ansicht, dass es eine Aufgabe des Buddhismus ist, gerechte Kriege zu führen. Ebenso kann man auch das Erzwingen der Kapitulation eines feindlichen Landes als religiöse Übung eines Buddhisten bezeichnen. Ich glaube, dass der Grund für die bisher erzielten brillanten Siege Japans die Kraft des religiösen Glaubens unseres Volkes an den Buddhismus ist. So gaben sich Zen-Meister dazu her, Bomben mit Buddhas Segen zu versehen. Und Zen-Mönche sammelten Spenden für Bomberflugzeuge. Eine Ursache für diese mit Buddhas Lehre nicht zu vereinbaren Ansichten, das ist meine Ansicht, aber ich bin mir da gewiss, eine Ursache für diese verdrehten Ansichten war die Verstrickung der Zen-Schulen mit den feudalen Herrschaftsstrukturen in Japan. Die Zen-Schulen waren zu treuen Stützen des Kaisertums verkommen. So schreibt Saiki Jōin, Hauptabt des Horicho-Klosters, in seinem 1938 erschienenen Buch Buddhismus im Dienste der Nation. Wie es im Lotus-Sutra heißt, sieht der Buddha in seinem Mitgefühl die Wesen in den drei Welten als Mitglieder seiner Familie an. Es gibt kein Wesen, das er nicht als sein Kind ansieht. Richtig. Aber was ist mit den Koreanern? Also, Jōin schreibt weiter, überträgt man diesen Glauben an das allumfassende Mitgefühl und das grenzenlose Erbarmen des Tathagatas, also des Buddhas, auf die Welt der Politik, so ergibt sich, dass keinen einzigen Angehörigen der japanischen Nation der nicht Kind des Kaisers ist. Also dieses allumfassende Mitgefühl bezieht sich jetzt auf Japan und dass alle Kinder des Kaisers sind. Oder es heißt in einer anderen Abhandlung, den Abhandlungen über den Buddhismus des kaiserlichen Weges, auch von 1938, in Ehrerbietung gegenüber der kaiserlichen Politik zum Schutze des Orients übernehmen die Untertanen des japanischen Reiches die Verantwortung für das Schicksal einer Milliarde farbiger Menschen. Weiterhin werden wir, um unserer Bürgerpflicht zur Selbstaufopferung nachzukommen, in Japan selbst an der allgemeinen spirituellen Mobilisierung des Volkes mitarbeiten. Wir ergreifen diese Gelegenheit, um der festen Entschlossenheit japanischer Buddhisten Ausdruck zu verleihen. Chinesische Buddhisten, deren Land von Japan überfallen wurde, sahen das natürlich etwas anders. Ihnen wird dann in diesem Buch entgegnet: Generell glauben chinesische Buddhisten, Kriege sollten um jeden Preis vermieden werden, ganz gleich aus welchem Grunde er geführt werden mag. Japanische Buddhisten hingegen sind der Auffassung, dass ein Krieg, der aus einem guten Grund geführt wird, sich im Einklang mit der unermesslichen Güte und dem allumfassenden Mitgefühl des Buddhismus befindet. Eine Ethnozentriertheit, eine Vorstellung der Überlegenheit der japanischen Kultur und Rasse, die sich in mehreren Jahrhunderten entwickelt hatte, ist sicher eine weitere Ursache für diese verkorksten Ansichten. Also verkorkst ist ja schon ein bisschen verharmlosend. Für diese gefährlichen Ansichten. Eine Ethnozentriertheit. Der als Beispiel dafür eine Äußerung von Shimi Ryoza, Präsident der buddhistischen Nichiren-Schule. Das ist eine weitere in Japan bedeutende buddhistische Schule. Er schreibt 1934: Das Grundprinzip des japanischen Geistes ist die Erleuchtung der Welt durch die Wahrheit. Ebenso wie unsere manchurischen Brüder uns große Zuneigung entgegengebracht haben, müssen wir auch alle anderen Nationen der Welt in die Rechtschaffenheit geleiten und so den Himmel auf Erden schaffen, in dem brüderliche Liebe und weltweiter Friede herrschen und alle Menschen buddhistische Heilige sein werden. Dies ist das wahre Ideal des japanischen Geistes. Und selbst Hakuin Senji, 1686 bis 1769, ist auch von diesem Ethnozentrismus nicht frei. Er schreibt: Obwohl unser Land weit abliegt, ist sein Kaisertum ewig. Edel sind seine Menschen. So übertrifft unser Land andere bei Weitem. Dieses unser Land ist rein und göttlich. Nun muss man bei Hakuin Senji natürlich sagen, er hat 250 Jahre früher gelebt und ist noch sehr stark von Feudalismus geprägt. Aber es zeigt diese Tendenz, was da passiert ist in Japan über die letzten Jahrhunderte. 1600, 1700, 1800. Zen hat sich offensichtlich nicht freimachen können von den gesellschaftlichen Strömungen des Landes, in dem es praktiziert wurde. Ich könnte immer weiter zitieren. Also das Buch ist dick und es gibt auch noch ein Nachfolgebuch, was fast nur aus Zitaten besteht. Ich könnte immer weiter zitieren, bis uns allen ganz schlecht ist. Besonders schlecht mit einem, finde ich, an diesem grandiosen Versagen der anerkannten Zen-Meister. Und das sind anerkannte Zen-Meister, die ihr Dharma von einem wiederum anerkannten Zen-Meister übertragen bekommen haben. Und das sind Zen-Meister, die sicher eine weitaus intensivere Geistesschulung hinter sich hatten, als ich oder alle hier überhaupt im Zen-Kreis Bremen. Die sicher einen ganz tiefen Einblick erhalten haben. Wie können solche Zen-Meister die Lehre Buddhas so verdrehen? Wie können sie sich so einschleimen bei den Machthabern? Und wo bleibt da dieser aufmüpfige Geist von Rinzai? Wie kann das sein? Und wie kann es sein, dass erst 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Zen-Schulen sich für die Unterstützung der imperialistischen Kriege Japans entschuldigt haben? Und unsere Rinzai-Schule sogar erst nach dem Erscheinen des Buches also 60 Jahre später, nach dem Erscheinen des Buches von Brian Victoria. Dazu möchte ich morgen einige Antworten geben und auch noch einige Erläuterungen. Und jetzt muss ich euch leider erstmal so sitzen lassen, weil das wäre sonst zu lang, der Vortrag. Vielen Dank für euer Zuhören.